Das Thema für heute Abend habe ich überschrieben mit dem Gedanken Urim, Tumim und das Neue Testament. Was diese beiden Begriffe sind, das ist dir vielleicht schon ein Begriff oder du hast eine gewisse Ahnung, aber wir werden es gleich nochmal im Detail oder näher betrachten. Und es geht im Grunde genommen darum, dass wir uns ja als Kinder Gottes oft die Frage stellen, wie man Gottes Willen erkennt. Wir fragen uns, warum bekomme ich keine klare Antwort oder wie höre ich Gottes Stimme? Und um das ein bisschen näher zu betrachten oder besser zu verstehen, ist es hilfreich, mal ins Alte Testament zu gehen und uns das Ganze von vorne anzuschauen. Urim und Tumim, das war eine zeitlich begrenzte Form der Führung, die wir dort finden. Und Luther übersetzt dieses hebräische Wort Urim und Tumim mit Licht und Recht. Es wird auch nur Tumim und Urim oder auch bloß Urim genannt, wenn wir davon in der Bibel lesen, womit der geheimnisvolle Inhalt des Brustschildes am hohen priesterlichen Leibrock oder Schulterkleid bezeichnet ist, vermittelst dessen der hohe Priester die Entscheidung Gottes in Zweifelsfragen einholen sollte. Und wir finden das dann beschrieben im vierten Buch Mose. Das schlage ich einmal auf, ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. 4. Mose, Kapitel 27. Da ist es dann in den Versen 18 bis 21 beschrieben. 4. Mose 27, ab Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und gebiete ihm vor ihren Augen, und lege von deiner Herrlichkeit auf ihn, dass ihm gehorche die ganze Gemeinde der Kinder Israels. Und er soll treten vor den Priester Eleazar, der soll für ihn Rat fragen durch die Weise des Lichts vor dem Herrn. Nach desselben Mund sollen aus- und einziehen er und alle Kinder Israel mit ihm und die ganze Gemeinde. Also hier haben wir die praktische Anwendung dieser Lose beschrieben, die auch nur von den hohen Priestern benutzt werden durften. Wir lasen hier davon, dass der Priester Eleazar diese benutzen sollte, um hier die Einsetzung Josuas zu bestätigen, die Gott dem Mose mündlich angewiesen hatte, die aber dann nochmal durch diese Lose, wie gesagt, bestätigt werden sollten. Und diese Lose dienten also wirklich nur einem besonderen Zweck. Sie dienten nicht der persönlichen Lebens- oder der privaten Lebensplanung des einzelnen Israeliten. Da haben wir dann ein Beispiel aus 1. Samuel Kapitel 30. Und zwar lesen wir da in den Versen 7 bis 8. Da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Er sprach, Entschuldigung, ich lese noch ab Vers 7, das wollte ich ja machen, also ab Vers 7. Und sprach zu Abiathar, dem Priester Ahimeles Sohn: Bringe mir her den Leibrock. Und da Abiathar den Leibrock zu David gebracht hatte, fragte David den Herrn und sprach: Soll ich den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Er sprach: Jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und Rettung tun. Also hier ist im Hebräischen wieder, oder im Urtext, ich weiß jetzt nicht, ob Hebräisch oder Griechisch, dieses Wort Urim, also wieder diese Lose gemeint, mit Hilfe dessen David dann den Herrn befragte und auch eine konkrete Antwort bekam. Wir sehen das auch daran, dass also hier jetzt der Priester Abiathar zu David kam, eben mit diesem Leibrock, wo diese Lose drin enthalten waren, in dieser Brusttasche. David hat also hier nicht nach seiner privaten Sache gefragt, sondern es ging also wirklich hier um das ganze Volk und darum, dass er jetzt wissen wollte, ob er jetzt hier die Amalekiter schlagen wird, wenn er ihnen nachjagt. Diese Lose, von denen wir jetzt gelesen haben, sie verschwinden aber nach dem Exil. Das lesen wir dann im Buch Esra. In Nehemia steht es auch, aber ich lese jetzt in Esra Kapitel 2, die Verse 62 bis 63. Hier ist von Priestern die Rede, die nicht in dem Verzeichnis der Priester aufgeführt waren. Und sie suchten dann, jetzt Vers 62, sie suchten ihre Geburtsregister und fanden keine. Darum wurden sie untüchtig geachtet zum Priestertum. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester aufstände mit dem Licht und Recht. Also das ist hier die letzte Stelle, die wir hier finden in der Bibel, in der diese beiden Sachen aufgeführt oder erwähnt sind, sodass wir daraus schließen können, dass das jetzt hier eigentlich dann das Ende dieser beiden Lose ist, die dann auch gebraucht wurden. Und wir finden auch im Neuen Testament keinerlei Bezeichnung mehr von diesen Sachen. Auch wenn wir eine Erwähnung von Losen haben, und zwar in Apostelgeschichte 1, wo dann der neue Apostel, der an Judas Stelle eingesetzt werden sollte, ausgelost wurde. Das ist aber dann auch wirklich das letzte Mal, dass Lose erwähnt wurden. Warum ist das so? Hat Gott aufgehört zu reden oder hat sich die Art der Führung Gottes verändert? Und dieses, ich sag mal, das Aufhören dieser Lose, das ist kein Zufall, denn die Bibel zeigt uns hier eine Entwicklung. Nämlich sehen wir eine Entwicklung von diesen Losen, also dieser unpersönlichen Entscheidungsfindung über die Propheten. Das bedeutet also Entscheidungsfindung durch den Propheten, zu dem man gegangen ist und dann den Willen Gottes durch den Propheten erfragt hat. Hin zu Christus, der uns sein Wort gegeben hat, durch welches wir Entscheidungen fällen können. Und dann letztendlich, als der Heilige Geist gekommen ist, durch das Wort Christi, also durch das Wort Gottes allgemein und den Heiligen Geist. Das heißt, dass diese äußere Orakelmethode hier langsam ersetzt wird durch Beziehung und innere Leitung. Wir sehen also im Neuen Testament ein anderes Leitungsmodell. Dort ist auffällig, dass die Apostel nicht lehren, warte auf ein Zeichen oder Gott wird dir jeden Schritt sagen oder fordere eine übernatürliche Bestätigung. Stattdessen lesen wir immer wieder, dass Gott führt durch A, das Wort, durch B, den Heiligen Geist und durch C, ein erneuertes Denken. Und zu Punkt A, Führung durch das Wort, möchte ich eine Bibelstelle aus dem 2. Timotheusbrief lesen. Und zwar 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Ich nehme Vers 17 auch noch dazu, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Eine andere Übersetzung sagt hier dann im Vers 16, dass die Schrift uns auf den richtigen Weg bringt. Also sie bringt uns auf den richtigen Weg. Psalm 119, Vers 105 ist auch bekannt. Gottes Wort ist uns Leuchte und Licht. Und eine Stelle aus dem Alten Testament, interessanterweise, die uns also schon sagt oder vermuten lässt, dass diese Führung durch diese Urim und Thummim eigentlich nur eine spezielle war, die Gott gebraucht hat, da damals halt das Wort Gottes einfach noch nicht vorhanden war und Gott einfach noch nicht so in der Lage war, zu den Menschen so eine innige Beziehung zu haben, wie wir es im Neuen Testament gewohnt sind. Führung durch den Heiligen Geist war Punkt B und da haben wir, oder habe ich jetzt das Wort aus Johannes 16, Vers 13 genommen. Da steht dann in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Er ist neben dem Wort Gottes derjenige, der uns eben diese Leitung und Führung gibt, die wir brauchen in unserem Leben. Dann lese ich noch einen Bibelvers aus Römer Kapitel 8, die Verse 14 und 15. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Und wir sehen hier, dass wir als Kinder Gottes den Geist in uns leben haben, der nicht nur einfach da ist, wenn wir ihn brauchen, sondern der die ganze Zeit in uns ist, wie es auch an einer anderen Stelle heißt, dass wir der Tempel Gottes sind, in dem Gott selber wohnt. Und wir also sozusagen den Führer immer in uns haben, der uns in die Wahrheit Gottes leiten möchte. Und Leitung bedeutet hier nicht, dass wir dauerhafte Durchsagen bekommen. Natürlich ist es wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören, was er uns sagt, sondern vielmehr, dass wir geformt werden, dass wir überführt werden und dass wir Einsicht bekommen in Gottes Wege. Führung durch erneuertes Denken ist jetzt mein dritter Punkt, wie Gott im Neuen Testament führt. Und da haben wir Römer 12, Vers 2, in dem wir lesen: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Also der Fokus liegt hier auf dem Prüfen. Wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist. Wir sollen es nicht würfeln, wir sollen es nicht erzwingen oder auch keine Zeichen verlangen, sondern prüfen. Prüfen setzt Reife voraus. Dann finden wir im Neuen Testament auch ein Prinzip, und zwar das Prinzip der Verantwortung oder verantwortlichen Entscheidung, so habe ich das jetzt mal genannt. Und da möchte ich einen Abschnitt aus 1. Korinther 7 lesen. 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 28. Von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als der ich Barmherzigkeit erlangt habe, von dem Herrn treu zu sein. So meine ich nun, solches sei gut, um der gegenwärtigen Not willen, es sei dem Menschen gut, also zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du los von deiner Frau oder von einer Frau, so suche keine. Vers 28 noch, so du aber freist oder heiratest, sündigst du nicht. Und so eine Jungfrau freit, sündigt sie nicht. Doch werden solche leibliche Trübsal haben, ich verschonte aber euch gern. Dann werde ich noch Vers 37 anfügen, das steht dann, wenn einer aber sich fest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat, und beschließt, solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. Also es geht hier ja eigentlich ums Heiraten, also ums Ledigsein oder Heiraten, dass der Apostel Paulus es sozusagen seinen Lesern freistellt und ihnen sagt, es hat beides seine Vor- und Nachteile, überlegt gut. Sehen wir hier aber ein Prinzip, was wir im Grunde genommen auf alle Bereiche übertragen können. Paulus sagt hier nämlich, ich habe kein Gebot des Herrn. Er sagt auch, er sündigt nicht, wenn er sich zu dieser Sache entscheidet oder nicht entscheidet. Und dann in Vers 37 sagt er, er stehe fest in seinem Herzen. Und das Prinzip, was er uns hier zeigt, ist, dass es Situationen gibt in unserem Leben, in denen Gott keine konkrete Einzelanweisung gibt, indem er uns sagt, du musst das tun, so und so, sondern reife Entscheidung von uns erwartet. Wir sehen dasselbe Muster auch in Römer Kapitel 14. In Vers 5 heißt es dann, ein jeder sei in seinem Sinn oder in seiner Überzeugung völlig überzeugt in dem, was er tut oder was er lässt. Auch Hebräer 5, Vers 14 fordert uns durch oder zur Reife auf. Hebräer 5, Vers 14. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Also wir sehen hier, dass Reife durch Übung entsteht in Unterscheidung. Sprüche 16, Vers 9 ist auch ein bekannter Vers, wo es dann heißt, des Menschen Herz plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und das heißt also konkret, dass Gott uns nicht jede Entscheidung abnimmt, sondern er uns zur Mündigkeit erziehen möchte. Dazu habe ich dann auch noch einen Vers aus Epheser 4, Epheser 4, Vers 13. Bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Also auch hier wieder das Ziel des Glaubens, dass wir in unserem Glauben in der Erkenntnis reifen und immer mehr von Jesus Christus erkennen, um so zu werden, wie er ist, um auch schlussfolgernd die gleichen Entscheidungen zu treffen, die er an unserer Stelle getroffen hätte. Weil Gott uns auch nach seinem Ebenbild geschaffen hat und uns auch einen Geist gegeben hat, der beurteilen und abwägen kann, sind wir dazu in der Lage. Allerdings sind wir, anders als Gott, fehlerbehaftet. Das bedeutet, dass unser Geist begrenzt ist und wir darum auch Fehler in unseren Entscheidungen einkalkulieren, die wir auch machen werden. Aber auch das ist ein Weg Gottes, denn er erzieht uns auch durch unsere Fehler, die wir machen. Und göttliche Führung bedeutet nicht Fehlervermeidung, sondern Formung. Da finden wir dann in Sprüche 24, Vers 16 einen Vers. Sprüche 24, Vers 16. Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Also hier der Hinweis, dass es normal ist, dass wir Fehler machen und dass wir aus unseren Fehlern lernen und Gott sie gebraucht, um uns reifen zu lassen, um uns weiterzuführen und uns zu korrigieren. Ich habe auch zwei Beispiele mitgebracht, die ich uns gerne vorlesen möchte. Und zwar ist das erste David, das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 27. Die ersten vier Verse. David aber gedachte in seinem Herzen: Ich werde der Tage einen Saul in die Hände fallen. Es ist mir nichts besser, denn dass ich entrinne in der Philisterland, das Saul von mir ablasse, mich Fürder zu suchen im ganzen Gebiet Israels. So werde ich seinen Händen entrinnen. Und machte sich auf und ging hinüber samt den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achis, dem Sohn Maos, dem König zu Gat. Also blieb David bei Achis zu Gat mit seinen Männern, ein jeglicher mit seinem Hause, David auch mit seinen zwei Frauen, Ahinoam, der Jezreelitin, und Abigail, des Nabals Frau, der Karmelitin. Und da Saul angesagt ward, dass David gen Gat geflogen wäre, suchte er ihn nicht mehr. Also David wurde ja von Saul verfolgt und war es irgendwann einfach leid. Er konnte nicht mehr und er hatte auch Angst um, vielleicht auch um sein eigenes Leben, aber auch um seine Angehörigen, seine Frauen, seine Kinder, auch die Angehörigen seiner Krieger. Und was dann passiert ist, dass David dann halt eben zu den Amalekitern überläuft, zu den Philistern überläuft und also etwas tut, was er vielleicht nicht hätte tun sollen. Und nicht nur das, er übte von dort auch Raubzüge aus, unter anderem bei den Amalekitern. Und wir lesen dann am Anfang in Kapitel 30, dass Davids Asylstadt, wo er sich dann mit seinen Männern und mit seinem Gefolge aufhielt, dass Ziklag angegriffen wurde von den Amalekitern und diese dann seine Frauen und seine Kinder und alles mitgenommen, also geraubt haben. Hier sehen wir auch Davids Handeln, wie gesagt, aus Angst, aber Gott macht ihm keinen Vorwurf und er sagt nicht: David, du hättest besser handeln sollen, sondern Gott benutzt die Situation und lässt ihn daraus lernen. Ebenso haben wir ein Beispiel von Josua. Das finden wir in Josua Kapitel 10. Die ersten beiden Verse. Da aber Adoni-Zedek, der König zu Jerusalem, hörte, dass Josua Ai gewonnen und es verbrannt hatte und Ai samt seinem König getan hatte, gleich wie er Jericho und seinem König getan hatte, und dass die zu Gibeon Frieden mit Israel gemacht hatten und unter sie gekommen waren, fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine königliche Stadt und größer als Ai und alle seine Bürger streitbar. Was hier vorher passiert ist, ist, dass die Israeliten, als sie den Jordan überquerten, Jericho angenommen hatten und gleich im Anschluss daran Ai erobert hatten. Ai war dann eine Stadt. Und nachdem sie Ai erobert hatten, planten sie also so weiterzumachen. Aber die Bewohner von Gibeon, die überlisteten sie. Sie kamen dann, ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit, deswegen werde ich sie abkürzen, sie kamen dann eben mit zerschlissenen Kleidern, mit verschimmelten Broten und so weiter in ihrem Vorrat zu dem Volk Israel, zu Josua, und sagten: Wir kommen von ganz weit her, wir wollen Frieden mit euch machen, weil wir gehört haben, dass der Gott Israels mit euch ist. Und Josua und die Ältesten der Stämme, sie erkannten nicht, dass das die Gibeoniter sind, die jetzt ihre Nachbarn waren und die sie eigentlich einnehmen wollten. Und dann steht da, ich lese es jetzt nicht, vorher in Kapitel 9, dass sie nicht den Herrn befragten bezüglich dieser Gesandten, die sich als eben nicht Gibeoniter ausgaben, dass sie nicht den Herrn befragten, wer diese Leute seien und woher sie kommen. Und sie ließen sich darauf ein, schlossen einen Bund mit ihnen, und es stellte sich dann heraus, dass es eben diese Gibeoniter waren. Und was ich jetzt damit sagen möchte, auch mit den Versen, die ich jetzt gerade gelesen habe, dass Gott ihr Fehlverhalten oder ihr Versagen hier gebraucht hat und trotz dessen, dass Israel und Josua hier einen Bund geschlossen haben mit den Gibeoniten, dass die anderen Könige dann zu Jerusalem zum Beispiel sich fürchteten, denn Gibeon war eine sehr große Stadt, wie eine königliche Stadt und größer als Ai. Und wenn Gibeon schon Angst hatte vor Israel, vor Josua und sich sozusagen freiwillig ergeben hat, ja, dann haben die anderen gar keine Chance gehabt. Und so gebrauchte Gott auch hier das Versagen seiner Kinder und war ihnen treu, indem er auch Angst dann auf die anderen Völker trotzdem gelegt hat. Und wenn Gott souverän ist, dann ist er nicht von unserer Entscheidungsfähigkeit abhängig. Das ist also ein wichtiges Prinzip, was wir hier lernen. Er kann korrigieren, uns umlenken, er kann uns begrenzen und auch aus unserem Scheitern unseren Charakter formen. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass unsere Entscheidungen egal sind, wie wir uns entscheiden. Das bedeutet auch keinenfalls, dass Sünde harmlos ist, dass wir sagen, ich weiß, dass das nicht Gottes Wille ist oder dass das Sünde ist, ich entscheide mich aber trotzdem dafür, weil Gott es irgendwie richtig machen wird. Nein, das bedeutet es auf gar keinen Fall. Es bedeutet auch nicht, dass man leichtfertig handeln kann in seinen Entscheidungen. Aber es bedeutet, dass Gottes Führung stärker ist als unsere Fehler. Und die Bibel zeigt uns ganz klar keinen nervösen Gott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, um dir dann eins auszuwischen, sondern es zeigt einen souveränen Gott, der mit seinen Kindern Geschichte schreibt, auch über Umwege. Ich denke da an Beispiele von Missionaren. Ich habe als Jugendlicher gerne oder viele Biografien gelesen von Missionaren und Evangelisten, und viele von ihnen wurden verurteilt von ihren Mitchristen für ihre radikalen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Sei es, dass sie auf ganz vieles in ihrem Leben verzichtet haben, um der Sache Gottes willen, oder dass sie sich dazu entschieden haben, komplett irgendwo in Bereiche zu ziehen, also unter heidnische Stämme, was von ihren Mitchristen, wie gesagt, nicht so gut geheißen wurde. Aber Gott segnete sie und sie waren sich sicher in ihrer Sache. Oder auch Bruder Bayram, da denke ich daran, dass die Ältesten seiner Zeit nicht diese Erkenntnis oder die Überzeugung hatten, dass Gott uns oder auch ihm die Gabe der Krankenheilung gegeben hat. Und er empfand das trotzdem so als Gottes Wille oder Gottes Weg für ihn und arbeitete dann auch unter dem Segen, auch indem er Kranken heilte. Und dazu ist mir auch ein schönes Zitat eingefallen von Siegfried Korczonek. Das ist ein Missionsleiter, ich meine von dem Missionswerk Bruderhand. Und er sagte einmal: Wir alle kennen Menschen, die nach unserer menschlichen Meinung vieles falsch machen, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem haben solche Leute sehr viel im Reich Gottes bewirkt. Daneben kennen wir andere, die alle Gesetze Gottes einzuhalten meinen, aber von Gott nicht besonders gebraucht werden. Es scheint so zu sein, dass in Gottes Reich andere Maßstäbe gelten, als wir sie geschaffen haben. Es gibt auch Situationen im Neuen Testament, die wir sehen, wo Gott direkt spricht. Das geschieht besonders bei heilsgeschichtlichen Wendepunkten. Ich werde es jetzt der Zeit wegen nicht mehr lesen. In Apostelgeschichte 17 könnt ihr das nachlesen. Bei apostolischer Berufung, Apostelgeschichte 13, Vers 2, da heißt es ja, dass der Heilige Geist spricht, dass sie Paulus und Barnabas zu diesem Dienst aussondern sollten, zu dem Dienst an den Heiden oder bei Missionslenkung. Gott spricht aber nicht direkt bei zum Beispiel Berufswahl, Partnerwahl oder unserer Alltagsplanung. Und das ist auffällig. Denn das Normale, wie Gott uns führen will, ist Reife. Das Außergewöhnliche ist direkte Intervention. Wie ich gerade sagte, bei ganz, ganz besonderen Sachen, die wirklich historisch einen großen Nachtrag haben. Was bedeutet das also für uns? Praktische Anwendung. Wir sollen die Schrift kennen, wir sollen unser Denken erneuern lassen, wir sollen prüfen lernen, wir sollen Verantwortung übernehmen und wir sollen Gott vertrauen, auch wenn er nicht direkt handelt oder spricht. Und Gottes Schweigen ist nicht Abwesenheit, es ist oft Erziehung. Dazu möchte ich gerne ein Bibelwort aus 2. Chronik lesen, 2. Chronik, Kapitel 32. Vers 31. Da aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, zu Hiskia, zu fragen nach dem Wunder, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott also, dass er ihn versuchte, auf das kund würde alles, was in seinem Herzen war. Also hier sehen wir, dass Gott sich für einen gewissen Moment von Hiskia distanziert hat, um ihn zu prüfen, um zu sehen, was wirklich in Hiskias Herz vorging. Ob er sich zu Gott hielt sozusagen oder dann, wie wir es ja wissen, leider eine Entscheidung traf, die nicht so gut war. Und ein Kind braucht ständig Anweisungen, aber ein Erwachsener handelt verantwortungsvoll. Und das Ziel des neuen Bundes ist nicht Abhängigkeit von Zeichen, wie wir es im Alten Testament hatten, sondern geistliche Reife. Wir können also abschließend sagen, dass Gott führt, aber meistens nicht durch spektakuläre Zeichen, sondern durch Wahrheit, durch seinen Geist, durch das Gewissen, durch Weisheit und durch einen gereiften Charakter. Und manchmal führt er gerade dadurch, dass er uns entscheiden lässt. Das ist kein Mangel an Geistlichkeit, sondern Vertrauen zu ihm, der alles gut macht und alles in seinen Händen hält. Amen.